Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Cliff Kappertheis. Cliff, stell dich mal kurz vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hi Martin, danke für die Einladung zum Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Cliff Kappertheis. Ich fotografiere unter dem Namen Pixelkoma. Mache das jetzt seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren Vollzeit und professionell und bin eigentlich wie die meisten, oder wie viele, als Hobby zur Fotografie gekommen. Ich habe immer sehr, sehr viel Konzerte fotografiert von Bands, von Bekannten von mir. Ich war musikalisch total unfähig, das heißt, ich wäre zwar gern Rockstar gewesen, aber habe es da leider nie reingeschafft und bin halt immer mit meiner Kamera mitgegangen und hatte halt so auch dieses Rockstar-Feeling ein bisschen. Mhm. Und das ist halt über die Jahre immer professioneller und teurer geworden. Also man hat halt mehr ins Equipment investiert, man hat mehr gelernt, die Fotos sind besser geworden. Bis dann halt die ersten Anfragen gekommen sind von Bands, dass sie die Fotos verwenden dürfen von Zeitschriften, dass dann irgendwann mal der Punkt gekommen ist, wo ich mir noch gedacht hätte, es wäre doch schön, davon leben zu können. Mhm. Besonders, weil es einfach viel mehr Spaß macht als so ein 9-to-5-Desk-Job, den ich in der IT-Branche vorher hatte.
Oh yeah.
Und habe dann, wie gesagt, vor 3,5 Jahren jetzt tatsächlich einfach den Sprung probiert, mich selbstständig zu machen. Habe natürlich die Zeit vorher genutzt zum Networken, Investieren, Aufbauen, Vorbereiten. Mhm. Und lebe seitdem davon relativ erfolgreich. Also wir sind noch nicht verhungert, dementsprechend sehe ich als großen Fortschritt. Und ja, so bin ich zur Fotografie gekommen.
Fotografierst du jetzt nur Bands und Musik oder was fotografierst du alles so?
Genau, natürlich war das früher das, was ich am liebsten gemacht habe und was ich am meisten gemacht habe. Kommerziell ist das halt jetzt leider nicht so der große Erfolg.
Das wollte ich gerade fragen. So Bands fotografieren ist wahrscheinlich wirklich cool und macht Spaß, aber... vom Finanziellen eher schwierig, oder?
Nach wie vor eher Leidenschaft, weil also entweder man kommt halt auf die Konzerte, die man gerne besuchen möchte, aber selbst wenn man im Namen einer großen Zeitschrift oder sonst irgendwie dort ist, man kriegt halt jetzt nicht wirklich viel Gage für 1, 2, 3 Fotos, die vielleicht verwendet werden. Mhm. Der einzige Weg, wie man da wirklich im Rockstar-Photography-Bereich Geld verdienen kann, ist, dass man halt wirklich halt mit einer Band auf Tour geht und von einem Plattenrekord, von einem Label gebucht wird. Das ist aber halt eher unwahrscheinlich, beziehungsweise für mich inzwischen nicht mehr möglich, weil ich habe eine 3-jährige Tochter und dementsprechend komme ich generell überhaupt nicht mehr abends weg.
Also ich kenne das. Ich bin
relativ eingeschlafen und das, was ich jetzt am meisten mache und wovon ich auch lebe, ist der Bereich Food Photography. Mhm. Ich fotografiere sehr viel Essen für die unterschiedlichsten Sachen, also vom 5-Sterne-Restaurants bis hin zu Fastfood-Ketten alles im Bereich People Fotografie, also von normalen Business-Porträts bis komplexen, inszenierten Sachen mache ich da relativ viel. Und das, was halt die meisten Fotografen auch irgendwie mitnehmen, ist halt einfach Events im weitesten Sinne von Pressekonferenz über Tagungen, über sonstige Sachen. The Daily Business.
Ja. Wie bist von Konzert und Rockstar zu Foodkoma?
Es klingt sehr, sehr abwegig oder weit auseinander, aber im Prinzip sind das halt die Sachen, die ich gern mache, beziehungsweise wo ich Verbindungen habe. Ich koche sehr gerne, ich esse gerne. Ich glaube, so die dritte Alternative für einen Job wäre mal Koch gewesen, wobei ich lieber doch für den Freundeskreis koche und nicht einfach für irgendwelche Wildfremden, wo es dann ganz schnell gehen wird. Mhm. Und das hat sich halt dann relativ gut connected. Angefangen hat das alles, indem ich einfach einen Rezeptblog gemacht habe.
Okay, cool.
Meine Handschrift ist total unleserlich und jetzt habe ich begonnen, die Rezepte halt abzutippen oder niederzutippen und habe gedacht, na gut, wenn ich das eh schon elektronisch habe, könnte man ja einen Blog machen und wenn man schon fotografiert, könnte man ja schöne Fotos davon machen.
Gibt es den Link und den Blog noch oder ist der irgendwo einmal untergegangen?
Den Blog gibt es noch, der heißt Razor Sharp Recipes, den habe ich jetzt mal vor ein paar Tagen wieder ein bisschen versucht zu reanimieren. Da ist jetzt relativ wenig an Rezepten drauf, weil ich eben das Ganze in ein neues Format gebracht habe, aber ich bemühe mich, dass ich den jetzt wieder regelmäßiger bestücke.
Cool.
Und ja, dadurch ist es halt dann gekommen, dass ich auch sehr gut, sehr gerne Essen fotografiere. Das ist auch so ein bisschen ein Nischenmarkt, der in Österreich jetzt nicht überrannt ist, wie, keine Ahnung, Hochzeitsfotografen oder sonst was.
Ja.
Das heißt, nach einigen an Networking und Verbinden komme ich jetzt gut rum.
Kann man da jetzt irgendwie so sagen, dass so der Foodblog so der Türöffner für, nicht falsch verstehen, für richtige Projekte war?
Nein. Also in meinem Fall nicht, weil ich den einfach so stiefmütterlich betrieben habe. Es war so der Türöffner für mich im Gedanken, dass ich mir dachte, okay, das ist doch eigentlich ein sehr, sehr cooler Bereich. Und wenn man da mit guten und coolen Restaurants und Köchen und zusammenarbeitet, kann man da sicher sehr geile Fotos machen. Aber bei einigen meiner Kollegen und Kolleginnen ist das sehr wohl der Fall gewesen. Die Eva von Foodtastic, falls du die kennst, die
Nein, ich glaube nicht.
Genau. Die hat sich über ihren Blog mehr oder weniger selbstständig gemacht. Das ist eine Kollegin, die sich auch in dem Bereich Food Styling sehr vertieft hat und mit der ich gelegentlich Workshops gemeinsam mache. Und bei der war es tatsächlich so, dass die einfach einen Rezeptblog hatte, den super professionell betrieben hat und dadurch dann immer mehr Anfragen und Interesse generiert hat. Und jetzt, keine Ahnung, 10.000 Follower und das dritte Kochbuch herausgibt. Das heißt, das ist durchwegs ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung.
Ich meine, jetzt gibt es wahrscheinlich relativ viele Leute, die jetzt gerne Essen fotografieren und ein Handy rauszucken. Und jetzt glauben, sie sind Foodblogger oder manchmal sind sie es vielleicht sogar. Ja. Was sind denn so die Tipps, was du sagst? Oder wie viel Aufwand ist so, professioneller Foodblog zu betreiben? Weil einfach jedes Mal beim Mittagessen schnell mitfotografieren wird wahrscheinlich nicht reichen.
Also das ist halt wie beim... Ich tue mir schwer, solche Sachen zu beantworten. Im Prinzip, wenn es... Genau wie du jetzt inzwischen ein Porträt, glaube ich, in 10 Minuten locker hinkriegst, ja, kann ich ein Essen in 10 Minuten schön fotografieren, einfach weil wir die Erfahrung haben, weil wir wissen, wie es geht, weil ich genau weiß, wie das Setup in meiner Küche ausschauen muss, damit das gut ausschaut. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die ich in meinen Workshops, ich halte halt auch zum Thema Food Photography auf Workshops, immer unterbringe. Im Idealfall hast du eh schon alles vorbereitet und aufgebaut und wenn das Essen aus dem Rohr kommt oder wo auch immer, stellst du das hin, machst ein Foto von den fix fertig ausgelichteten und vorbereiteten Platz, dann kannst du 2 Sekunden später servieren und die Gäste glücklich machen. geht aber nur halt, wenn du entsprechend vorausplanst bzw. Erfahrung hast, damit das funktioniert. Wenn man irgendwo hinkommt, wo ich die Location nicht kenne, wo ich die Ansprüche der Gäste nicht kenne oder der Kunden nicht kenne, dauert es halt dementsprechend ein bisschen länger, das aufzubauen. Ja. Und es sind halt nach wie vor dieselben Sachen wie immer bei Fotos. Es geht ums Licht, es geht um die Kameraeinstellung und um das Setting, das Drumherum, das Ambiente. Und wenn du die 3 Bereiche im Griff hast oder weißt, was du mit denen machst, kann man es schnell machen oder du kannst die halt tagelang mit Kleinigkeiten spielen.
Jetzt hast du da was Cooles gesagt. Essen rausholen aus dem Backrohr, fotografieren und den Gästen servieren. Genau. Wird der Essen gegessen? Weil man hat so im Hintergedanken des Food-Fotografie und so.
Ja, also meistens darf ich dann ab und zu Sachen verkosten, was sehr nett ist, was zwar nicht förderlich für meine Figur und für die Diät ist, aber ein sehr angenehmer Nebeneffekt von dem Job. Und zwar ist das auch so ein Trend, den man jetzt gerade in der Food-Fotografie sehr verfolgt, dass das Essen halt natürlich ist, dass das echt ist, dass das jetzt nicht irgendwelche mit Haarspray besprühten Sachen sind und wo man statt Erdäpfelpüree Rasierschaum verwendet, weil das schnell nicht so schnell zusammenfällt. Das gab es früher mal, das hat man keine Ahnung, in den 80ern gemacht. Das macht man teilweise bei sehr, sehr großen Produktionen, wo halt, keine Ahnung, ein Hamburger mal 3 Stunden stehen muss und frisch sein muss, bis man ihn abfotografiert. Bei all dem, was ich vom Kochbuch bis zur Haubenküche, Die kochen mit frischen Zutaten, es ist alles gesund, es ist alles bio, es soll alles essbar sein. Die wollen auch tatsächlich ihr Essen fotografiert haben und nicht irgendwelche Substitutes oder irgendwas Nachgebautes. Da legen die ganzen Lokale heutzutage sehr viel Wert drauf. Und dementsprechend kann man eigentlich fast alles, was ich so fotografiere, essen.
Cool.
Ja.
Sehr cool.
Es ist halt voraus, dass man halt dann schnell arbeiten kann, weil ganz egal, was du gekocht hast, das zerrinnt halt nach spätestens nach 5 Minuten, schaut es nicht mehr ganz so frisch aus, wie wenn es aus der Pfanne kommt. Aber das ist halt Teil des Jobs, dass man das kann.
Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Es ist gerade Mittag, das müssen wir uns die Zuhörer sagen. Es ist gerade Mittag und ich schaue mir gerade daneben auf dem zweiten Monitor rennt gerade deine Food-Bilder da durch. Heieiei. zum Technischen, weg die Bilder. Zum Technischen, wenn du jetzt sagst, du hast halt so die Erfahrung, was sind denn so 3 Dinge, die du immer machst, die einfach immer funktionieren sozusagen?
Fürs Essen.
Genau, ich meine, vielleicht sagen wir es so für wenig Aufwand und für richtig Aufwand.
Naja, also das Wichtigste ist nach wie vor einfach das Licht, dass du weißt, was du damit machst und woher es kommt. Das Essen soll natürlich ausschauen, man soll es sofort erkennen. Das heißt, eigentlich ist das Lichtsetup immer relativ einfach, weil du da jetzt nicht 15.000 verschiedene Spots und Highlights und sonstige Sachen setzt, sondern du verwendest, wie wir es gewohnt sind, wir sehen unser Essen unter der Sonne, eine große Lichtquelle mit weichem Licht, die von schräg oben kommt. Und da ist einfach der Haupttrick, dass das nicht von vorne kommen soll, beziehungsweise aus der Richtung, aus der du fotografierst, sondern eher seitlich oder von hinten. Damit kriegt das Essen gleich wesentlich mehr Tiefe und schaut frischer aus, weil es halt Salat und so Sachen ein bisschen durchleuchtest und das gut hinkriegst. Vorne einen Aufheller drauf, damit du halt die dunklen Stellen nicht absaugen oder der Tellerrand komplett schwarz wird oder ein zweites Licht, je nachdem, wie kompliziert du das aufbauen möchtest. Und einfach vom Blickwinkel halt auch, da gibt es so diese drei Standardeinstellungen, also dieser 45-Grad-Winkel, wie wir auf unser Essen herabblicken, wenn wir es essen. Das ist der simpleste und einfachste, aber so sehen wir unser Essen und so erkennst du das meistens am schnellsten wieder. Dann gibt es diese klassische Top-View, wo du einfach von oben runter fotografierst. Das ist gerade bei Instagram der super Trend, dass man geladene Tische fotografiert und eben eine Übersicht bietet, was da nicht alles draufsteht. Und das andere ist halt dann das flach rein fotografieren, so ein Winkel mit 0 Grad. Alles, was höher ist, wie Burger, Torten oder wo du halt reinschauen musst. Das ist super, wenn man halt auch tatsächlich rein fotografiert, damit man sieht, was einen erwartet, weil so ein Burger von oben fotografiert ist jetzt nicht sonderlich spannend. Und ja, das waren eigentlich schon die also es klingt super leicht, aber es ist genauso, wie wenn du sagst, ja, jetzt mach ich aus der Hauptlicht der nicht fertig, ja. Es ist leicht, wenn man es kann oder wenn man halt weiß, wie man damit umgeht. Und ja, Weißabgleich ist halt auch noch so ein Thema. Das Essen soll halt natürlich genau die Farbe haben, die es tatsächlich hat und der Salat jetzt nicht plötzlich orange oder blau werden. Dementsprechend halt auch darauf achten, dass der Weißabgleich passt. Nachbearbeitung hält sich zum Glück in Grenzen, also du brauchst selten irgendwie eine Beauty-Retusche für ein Steak. Natürlich tun halt irgendwelche Fleckern oder irgendwelche,
ja,
das sind halt weg. Aber du tust jetzt nicht Ewigkeiten, also kommt auch wieder auf den Auftrag an und auf den Kunden und an den Anspruch, ja. Aber im Normalfall ist das Foto so, wie es ist, wo man räumt halt ein bisschen zusammen, ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen Sättigung, die üblichen Sachen und keine 3 Stunden pro Foto.
Cool. Also generell ist, wie du schon gesagt hast, der Trend wahrscheinlich auch weg von dem absolut gestagten und perfekten, sondern zu dem, so kann es eigentlich auf deinem Teller jetzt auch im Moment ausschauen.
Es ist halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Es sollte genau so sein, so könnte es bei dir am Teller ausschauen. Natürlich riecht man es her und macht schön, wenn man versucht, dir was zu verkaufen. Also ob es jetzt mein Rezept ist von meinem Blog oder ob das jetzt für einen Kunden ist, natürlich muss das wunderschön sein. Und dementsprechend wird es mehr hergerichtet, als wenn ich das jetzt tatsächlich in der Früh am Samstag mir meine Eierspeisschwäre am Teller haue, weil ich es eilig habe. Aber es darf halt natürlich auch nicht übertrieben gestaged sein, weil wenn ich das jetzt für einen keine Ahnung, Fastfood-Lieferanten, Kebab oder sonst was mache und da das Mega-Bild kreiere, dann erwartet sich der Kunde natürlich auch das. Und wenn dann halt noch was ganz anderes geliefert wird, also da gibt es ja so Vergleichsblogs im Internet, dann ist das teilweise auch nicht zielführend. Also es soll halt schon der Realität im Entferntesten entsprechen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vom Weißabgleich, machst du da irgendwas Spezielles oder ist das?
Also in den meisten Fällen reicht es, wenn, also ich blitze natürlich, ich komme immer mit meiner Blitzanlage hin, weil dann bist du nicht abhängig von irgendwelchen Lichtsituationen oder Wetter und Wolken und sonst was und kannst auch kontinuierlich ein schönes, gleiches Bild erzeugen, was halt auch wichtig ist, wenn du zum Beispiel eine ganze Speisekarte abfotografierst, müssen die ja alle gleich ausschauen, ja, und da sollte halt das Licht auch gleich sein, dementsprechend verwende ich immer einen Blitz. Und da einfach auf den Blitz abgeglichen und fertig, also keine große Hexerei. Also,
genau. Wenn du jetzt so sagst, sie sollen gleich ausschauen, ist es dann auch so, dass die Kamera immer am Stativ steht oder ist es heutzutage gar nicht mehr so, dass das so katalogtechnisch auch fotografiert wird?
Es kommt wieder auf den Kunden an. Wenn es die klassischen Speisekartenfotos sein sollen, wo du wirklich sagst, die sind alle nebeneinander und die sind halt 2 Zentimeter groß und alle in dem Format, dann tut man es wirklich auch Stativ und der Reihe nach durch, also wie ein Produktshooting oder wie ein Katalogshooting. Und normalerweise ergänzt du es dann halt immer durch so Moodbilder, wo du halt dann die unterschiedlichen Perspektiven machen kannst und das viel mehr dich austoben kannst. Aber manches Mal ist es wirklich ein Produktkatalogshooting. Weißt du, wenn du 30 verschiedene Curries für irgendeinen Inhalt oder so fotografieren musst, dann baust du einmal auf und dann kommen die da Reihe nach durch.
Und dann wird gegessen.
Ja, dann da sucht man sich aus, was man noch kann.
Okay, sehr cool. Von Nachbearbeitung hast du ja schon gesagt, es wird nicht viel gemacht. Was verwendest du für Software und was machst du dann so grob?
Also mein Workflow ist relativ einfach. Ich fotografiere direkt im Laptop rein, im Slideroom, tue dort die Basic-Korrekturen wie Ausschnitt und ein bisschen Kontrast und ein bisschen Helligkeit und ein bisschen die Farben anpassen, halt, dass es frisch ausschaut und gut ausschaut. Mhm. Und dann gibt es noch ein Feintuning in Photoshop, wo halt dann eben der letzte Schliff verliehen wird, wo ich nochmal Schärfe drüber lege und wo ich halt dann Flecken, Kleinigkeiten, Öltropfen, Tupfer oder sonstige Sachen wegretuschiere, die halt gerade nicht schön ausschauen.
Ja, cool. Also sehr überschaubar.
Eigentlich sehr überschaubar, ja. Im Gegensatz zur People-Fotografie, wo man halt dann doch länger an einem Porträt sitzt, bis man alles perfekt gezupft hat. Mhm.
Genau. Cool. Ja, dann gehen wir mal vielleicht in den Bereich. Wie bist du dann von Konzert über Essen zu People-Fotografie gekommen?
Also Konzertfotografie war immer recht cool und lustig und da ist man halt abends rausgegangen, aber da hast du halt überhaupt keinen Einfluss auf was du machst. Ja, du hast eine fertige Bühne, du hast, wenn du Glück hast, ein bisschen Bühnenlicht, was du mitverwenden kannst. Mhm. Du kannst denen nicht sagen, wo sie stehen sollen, wo sie hinspringen sollen, was sie machen sollen. Das heißt, da bist du sehr ausgeliefert den Künstlern, was mhm. eben die Herausforderung und das Coole ist, da dann noch wieder schöne Fotos mitzunehmen. Mhm. Der Ausgleich dazu ist halt dann das Essen. Das ist so ein bisschen entschleunigt, gemütlich. Da kannst du spielen, da kannst du viel überlegen im Vorhinein. Da kannst du alles perfekt hinmachen. Aber da hat mir halt so ein bisschen der Kontakt zu Leuten gefehlt. Also ich bin eigentlich ein recht sozialer Mensch. Ich rede gerne mit Leuten und bin halt gerne auch unter Leuten. Mhm. Und da hat es sich halt dann angeboten, Richtung People-Fotografie zu gehen. Beziehungsweise ich war auch immer großer Fan von coolen, inszenierten Porträts. Also jetzt diese 0850 Business-Porträts oder Bewerbungsporträts, die holen natürlich niemanden vom Hocker, auch wenn die super gemacht sind. Mhm. Aber super inszenierte Sachen fand ich immer recht spannend. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo du sagst, so, und jetzt probierst du es aus. Und am Anfang hast du halt dann irgendwelche Freunde dazu verdonnert, sich vor deine Kamera zu stellen. Und mit der Zeit sind die Fotos halt besser geworden und halt auch die Anfragen dann reingekommen von Models, ob man dann nicht was zusammen machen möchte. Mhm. Und inzwischen mache ich das immer so als Ausgleich. Also ich schaue, dass ich regelmäßig irgendwas Verrückteres umsetze, irgendwas Cooleres in Richtung Porträts, mhm. damit ich wieder ein bisschen Spaß an der Fotografie habe. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann nicht das darf halt nicht den Alltagsjob werden, weil sonst hätte man gleich irgendwas einen Deskjob behalten können.
Sonst hätte man sitzen bleiben können, genau.
Genau, und das ist halt so meine Abwechslung. Mhm.
Weil du gerade gesagt hast, so Anfragen von Models kommen rein, ist es dann TFP, so wo sie beide irgendwo profitieren, ist das...
Ja, also das TFP-Thema ist ja, wie du kennst, ein lustiges oder ein spannendes.
Ja.
Ich mache gelegentlich, also sofern es die Zeit erlaubt, sehr gerne TFP-Sachen, solange mhm. eine gute Idee da ist und das passt. Ja. Mhm. Das soll was sein, wo sowohl Model, Visagistin, Fotograf irgendwas davon haben, mhm. hauptsächlich mal Spaß, eine coole Idee und coole Fotos im Endeffekt. Und das klappt mit einigen Leuten großartig. Mhm. Die kriegen sich ein, man tut gemeinsam Brainstorm, man überlegt sich, was man sucht, Locations, und mit anderen Leuten klappt das halt nicht so sehr, besonders eben meistens Models, die dann erwarten, sie kommen irgendwo hin, kriegen super gratis Bilder. Ja, es ist furchtbar, es ist ein Klischee, aber ich habe das leider inzwischen jetzt schon sehr oft erlebt. Und das macht es halt mühsam und das ist zerstört die Freude ein bisschen dran. Darum bin ich inzwischen sehr selektiv, mit wem ich was mache. Mhm. Und höre auch sehr viel auf mein Bauchgefühl. Du merkst das eigentlich eh relativ schnell in der ersten Kommunikation, ganz egal wie die stattfindet, aber spätestens nach dem zweiten, dritten E-Mail oder nach der dritten Message merkst du, ist die wirklich interessiert dran, mit dir gemeinsam irgendwas Cooles auf die Beine zu stellen oder
und sie wirklich einbringen oder genau, ja.
Ja.
Absolut.
Ja, und halt der Markt für so ein bisschen in verrücktere Porträts, sage ich jetzt einmal, hält sich ja in Österreich in Grenzen. Also das zahlt ja normalerweise keiner. Also das ist halt wirklich noch dieser Hobbypart, den ich gerne mhm. für mich mache, um schöne Fotos zu erstellen.
Ja, aber ich glaube gerade der Punkt, eben Zeit und Ressourcen quasi frei zu schaufeln, dass man Sachen für sich macht, bringt einem ja quasi in die anderen Bereiche, wo man Kohle kriegt, wahrscheinlich auch weiter, weil man halt einfach ausprobiert und das dann wahrscheinlich auch wiederum woanders mitnimmt.
Ja, also ich finde das Furchtbarste ist, man darf nie drauf sitzen bleiben. Natürlich weiß ich jetzt, wie ein perfektes Porträtlicht geht, ja, und kann das in 10 Minuten aufbauen. Aber da stumpft ja ab und wenn du das immer machst, irgendwann kommt irgendein anderer Fotograf daher, der was besser macht oder anders macht oder cooler macht. Ja. Mhm. Und ich finde gerade der Bereich Weiterbildung ist unglaublich wichtig. Also ich probiere wirklich sehr gerne ganz neue Sachen aus. Mhm. Auch die Gefahr hin, dass da mal nichts rauskommt. Ja, aber es geht ja um den Lernprozess und um die Erfahrung, dass man das mal gemacht hat. Mhm. Und ja, geh gerne auf Workshops, hör mir Vorträge von Kollegen an, mach mit Kollegen gemeinsam Sachen, weil man kommt immer wieder auf Tricks oder andere Sachen raus, die anders machen, die halt coole Effekte haben oder Zeit sparen oder sonst irgendwas Sinnvolles machen. Mhm. Und auch das klassische YouTube-Tutorials oder Video to Brain oder sonstige Sachen konsumieren. Also sofern es die Zeit erlaubt, bin ich da wirklich sehr dafür.
Sehr cool. Genau, Video to Brain hast du ja gerade gesagt. Du hast ja bei Video to Brain was gemacht.
Genau, wir sind ja Kollegen.
Wir sind ja Video to Brain Kollegen, genau.
Ich habe Video to Brain ein Food Photography Tutorial, also so Basics, wie was ist zu berücksichtigen, was macht man, wie baut man es auf, was ist die Technik dahinter, Einstellung, Licht etc. Gemacht. Und wenn man sich das anschaut, hat man dann am Ende einen relativ guten Überblick, wie man gute Food-Fotos machen kann. Und ja, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Übung. Ich meine, Fotografie ist ein Handwerk, wie keine Ahnung, Kochen oder Friseur oder was auch immer. Und nur weil ich einmal gelesen habe, wie ein Rezept für eine Eierspeise geht, beim ersten Mal wirst du trotzdem noch einiges falsch machen oder sicher sein, es geht. Und beim 100. Mal schüttelst du das locker aus dem Arm, während du mit Leuten tratscht und vielleicht noch verkatert bist. Ja. Genauso ist das bei der Fotografie. Je mehr du es übst, ja, und je mehr du es machst, desto besser wirst du und desto schneller wirst du. Und ja, ich sehe das immer recht lustig, weil ich teilweise mit Kollegen quatsche und die sagen, ja, ich habe mir dieses Tutorial angeschaut für dieses super neue Micro Dodge and Burn und bla bla bla. Und dann sage ich, na, und hast das ausprobiert? Na, dafür habe ich keine Zeit gehabt. Und das ist halt schade, weil dann setzt dich 2 Stunden hin, hörst du was an. Aber wenn du das nicht 200, 300, 400, 500 Mal gemacht hast, ja, lernst du ja daraus nichts. Das ist ja.
Dann ist ganz schnell wieder weg, genau.
Theoretisch Autofahren lernen, ja. Ich kann genauso gut wissen, wie ich einen Gang schalten muss und sonst was, aber wenn du das erste Mal im Auto sitzt, mit einem Gürtel während der Stoßzeit, kriegst du einen Herzinfarkt. Ja. Das ist halt ja. Genauso bei der Fotografie.
Ja, eindeutig. Tust du selber auch weiterbilden neben Video to Brain? Also gibst du irgendwo dein Wissen weiter?
Also ich mache regelmäßig Workshops bei mir im Studio in Wien und halt Vorträge auf Konferenzen und verschiedene, werde von Firmen eingeladen und gebucht. Also da gibt es ja, also ich gebe sehr gerne mein Wissen weiter. Ich finde, das ist jetzt keine große Hexerei. Es ist eh frei verfügbar und ich finde es relativ einfach oder besser, wenn man das von jemandem persönlich lernt, wo man es dann gleich ausprobieren kann, dass man sich eben 10 Bücher zu einem Thema durchlesen muss oder halt 50 Videos oder so, weil wenn es dir wer zeigt und erklärt und dann machst du das gleich, dann bleibt es länger hängen.
Bleibt hängen und wenn ein Fehler ist, dann kannst du sofort fragen und
ganz genau. Und ich finde das auch so vom Networking-Charakter sehr nett. Also man trifft da halt immer wieder unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen und irgendwann ergibt sich dann irgendwas wieder, dass man zusammenkommt. Ich finde das eigentlich sehr, sehr positiv und mag das gern.
Ja, aber hast du dann nicht die Angst, wenn du dein Wissen weitergibst, dass die Leute dann kopieren oder wie auch immer?
Natürlich, also der Vorwurf, den ich und du und viele andere Kollegen, die ihr Wissen gerne weitergeben und sich oft anhören dürfen, ist, ihr züchtet ja eure eigene Konkurrenz und der wird dich dann absägen und ja, unter anderen Möglichkeiten schon, aber das ist halt auch wieder für mich derselbe Anreiz. Wenn einer meiner Kursteilnehmer plötzlich besser ist als ich, ja, oder besser gebucht wird als ich, dann muss ich an mir arbeiten, dann habe ich was falsch gemacht, dann habe ich mich entweder nicht weitergebildet oder mich nicht mit der Zeit bewegt und Trends verfolgt oder beim Networking was falsch gemacht. Also es ist natürlich, ja, aber Konkurrenz belebt den Job, das gehört ja dazu.
Genau, sicher genauso. So generell, so weil du gerade gesagt hast, dann machen andere Leute vielleicht irgendwas besser, wie immer. Was sind so Trends, die du erlebt hast oder wie siehst du oder wie verfolgst du neue Trends, dass du quasi am Ball bleibst?
Ja, also ich bin relativ gut vernetzt, ich rede mit vielen Leuten, ich bin auch im Internet relativ gut vernetzt, das heißt, man kriegt eh, wenn man genug Zeit investiert, über Instagram, Facebook, Blogs etc. mit, wo so die Reise hingeht, also gerade so im Bereich Food Photography gibt es regelmäßig irgendwelche Trends, dieser Vintage-Trend war da, dass alles ein bisschen dunkel, dass es moody war und dass man Omas Geschirr genommen hat. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen am Abschwellen. Jetzt ist dieses Händefotos, wo irgendwer glücklich ein Sandwich oder ein Salat oder sonst was in der Hand hält oder oben Top-Down-Shots eben, wo man ja. Den ganzen Tisch sieht, so und drin kommen. Also da gibt es relativ gute Trends. Man muss jetzt nicht immer drauf anspringen, ja. Und es hängt auch sehr vom Kunden ab, ob die das wollen oder nicht. Das muss halt natürlich immer zum Kunden passen. Der 5-Sterne-Fusion-Japaner, bei dem alles weiß und glänzend und super ist, der will kein Moody-Sushi-Foto, wo das irgendwo im Omas Geschirr im Dunkeln herumsteht. Also man muss halt natürlich auch immer mit den Kunden sich abstimmen, reden und selber halt auch überlegen, wie könnte das denn gut zu denen passen. Ja, also das ist auch ein bisschen ein Trick. Es reicht nicht, dass du halt deinen Stil gefunden hast und ein schönes Food-Foto hinkriegst, sondern du musst halt auch Essen auf 30 verschiedene Arten und Weisen fotografieren und interpretieren können, damit du halt alle glücklich machst, die zu dir kommen.
Wenn du jetzt so eine Food-Strecke für einen Sushi-Chinesen fotografierst, wie viel Fotos kriegt er dann? Oder kann man das auch nicht allgemein sagen?
Also das ist eine Ausmachsache. Im Prinzip klärst du halt einfach vorher, was der kriegt und was er will. Im Endeffekt, wenn es so ein Produktkatalog-Dings-Shooting wird, wo du halt einfach top-down die Reihe nach die Speisen durchfotografierst, dann kriegt er halt pro Speise einen Shot, weil die schauen eh alle gleich aus von oben, wenn es gut ausschaut. Wenn das jetzt irgendwie die Imagefotos für eine Webseite wären, wo sie ihre drei coolsten Gerichte herzeigen, dann kriegen sie halt pro Gericht mehrere Fotos, damit sie was zum Aussuchen haben und auch Pressematerialien zum Verschicken. Aber im Prinzip mache ich mir das immer mit dem Kunden vorher aus, was sie sich erwarten, was die wollen. Das ist eh auch das Wichtigste, dass du vorher einfach genug kommunizierst, dass du denen klar machst, was kriegen sie, und dass du auch ganz, ganz vorher fragst, was wollen sie denn? Ja, weil Daten fallen einfach drüber und bam, da gibt es die Fotos und da kann sich keiner was aussuchen. Jedes weitere Foto kostet x Euro. Und also je klarer du es kommunizierst und je klarer du vorher erfragst, was sie denn gerne hätten, desto einfacher tust du dir da auch.
Eindeutig, ja. Und umso weniger Überraschungen oder Hoppalas oder wie auch immer gibt es dann.
Ja. Genau, das ist ja das Schlimmste.
Genau. Außerdem kann man da immer sagen, underestimate and overdeliver. Also wenn man quasi vorher eher ein kleines Konzept, also ein kleines Paket gibt und dann vielleicht nur das eine oder andere Zucker dazu gibt, dann ist es natürlich nur cooler.
Ja. Also im Prinzip genauso, wie man sich selber erwarten würde, wenn ich irgendwas einkaufe und mir denkt, ha, das ist super und da bin ich zufrieden von Preis-Leistung und was ich kriege. Und wenn dann noch irgendein Goodie dabei ist, dann freue ich mich halt doppelt und empfehle es weiter und gehe dort wieder einkaufen. Und genau das ist ja, was wir erreichen müssen, dass die Kollegen, die Kunden wieder zu uns kommen und nicht zum Kollegen gehen und auch glücklich sind und uns weiterempfehlen.
Genau, und da habe ich auf deiner Webseite gesehen, du hast einen Workshop dazu, ja. Oder sowas, oder?
Genau, das trifft sich mir gut. Schön, dass du das ansprichst.
Schön, dass ich es angesprochen habe.
Ja. Das ist ein Thema, also dieses Kundenakquise, wie vermarkte ich mich, wie präsentiere ich mich, wie finde ich meine Nische, wie, wenn ich mich, keine Ahnung, als Hochzeitsfotograf jetzt definieren möchte, wo komme ich denn zu meinen ersten Kunden, wie schaue ich, dass ich weitere Kunden kriege, wie verpacke ich das Ganze, wie verkaufe ich das, was verlange ich? Also das sind ja alles Überlegungen, die jeder Selbstständige mal machen muss und die er sich gescheit überlegen muss, bevor er beginnt zu verkaufen. Weil entweder bleibst du dann immer der billige August oder du findest da keine Kunden, weil du an der falschen Stelle suchst oder zu teuer bist oder was auch immer. Mhm. Und genau um diese Themen alle zu bearbeiten, habe ich mich mit zwei Kolleginnen zusammengetan. Das ist die Yvonne Laub und die Melinda. Das sind Brandberaterinnen. Das sind Leute, die täglich Firmen PR-mäßig unterstützen in der Positionierung, in der Ansprache, in der Zielgruppenfindung. Und mache mit denen einen Workshop zum Thema Ego-Branding für Fotografen. Wie verkaufe ich mich? Wie mache ich eine Brand aus mir? Wie schaffe ich es, dass Kunden zu mir kommen? Beziehungsweise, wenn ich mich irgendwo vorstellen gehe, dass die dann auch tatsächlich wieder zu mir zurückkommen. Und alles, was in dem Bereich wichtig ist. Mhm. Also da kann man ja sehr viel falsch machen und auch sehr viel richtig machen. Und wir würden dann gerne wirklich so einen Praxis-Workshop geben. Wir arbeiten direkt mit den Leuten an ihren Cases, um für sie quasi ein Mini- Brand Guide zu entwickeln. Wie verkaufe ich mich? Sehr was cool. Mache ich? Next Steps etc.
Der nächste Termin, sehe ich gerade, ist am 24. Februar. Genau. Das könnte mit der Veröffentlichung von dem Podcast nur ganz knapp ausgehen, dass da Leute kommen. sind nur Plätze frei.
Im Moment sind noch Plätze frei und wir werden das sicher irgendwann wieder machen, also spätestens im Herbst, dass wir da wieder was in die Richtung machen. Mhm. Und wir stehen natürlich immer für persönliche Coachings zur Verfügung, falls das ihn ja dringend braucht.
Ja, ich denke, das ist ein extrem spannendes Thema, weil ich sage, Fotografieren, das, also das Technische, so dass einmal noch was ausschaut, das geht einmal recht schnell, sage ich mal. Das kriegt man einmal hin, aber danach wird es eigentlich erst wirklich spannend.
Das Thema Soft Skills, wie gehe ich mit Leuten und wie rede ich mit denen? Also Kommunikation ist nach wie vor unglaublich wichtig, dass du dein Handwerk beherrschst, setz mal voraus. Ja?
Genau,
ganz genau. Aber dass du dann erfolgreich wirst, hängt nicht unbedingt mit dem zusammen, wie gut du fotografierst, sondern wie gut du kommunizierst, dich vermarktest, welche Leute du kennst, wie du auf diese Leute kommst. Und ja, alles in die Richtung.
Genau, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Über die Workshops, was du bei dir machst, hinaus gibt es ja noch was anderes Großes, was du hast. Was ist das?
Genau, ich organisiere die Pixelpower-Konferenz, eine Konferenz zum Thema Bildbearbeitung und Fotografie. Die wird heuer zum dritten Jahr stattfinden, und zwar am 13. und 14. Mai in der Wiener Urania. Und im Prinzip ist die Idee entstanden aus Eigeninteresse. Also alle Fotografenkollegen, die ich gerne zum Network mal getroffen hätte oder wo ich gerne einen Workshop besucht hätte oder die ich einfach mal gerne mal kennengelernt hätte, treiben sich ja überall herum von Deutschland über Amerika nach London, nach Australien. Mhm. Nur bei uns halt relativ wenig. Es gibt bei uns eigentlich, also in Wien, Österreich, sehr, sehr wenig Event zum Thema Fotografie. Es gibt die Foto- oder Venture-Messe, oder ich sage eine Messe. Mhm. Es gibt die Fototage, aber das passt dann eigentlich auch schon.
Genau.
Und dementsprechend haben wir gedacht, es wäre doch cool, es gibt zu jedem Thema vom Herzchirurg bis Suchmaschinenoptimierung Konferenzen in Wien, wo Fachpublikum weltweit das kommt. Mhm. Warum haben wir sowas nicht für das Thema Fotografie? Und das war der Grundgedanke daraus. Und das hat relativ gut funktioniert. Wir haben das so aufgebaut, dass am Samstag immer wirklich Vorträge und Fachvorträge sind von Fotografen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Bildbearbeiter. Und dass man dann am Sonntag Workshops in Kleingruppen bei denen besuchen kann. Da hatten wir letztes Jahr Leute dabei wie Matthias Schweighofer, Christian Andl, der Robert Pichler war dabei. Also wirklich coole Leute, coole Namen. Auch teilweise Leute, die halt nicht sofort greifbar sind. Wir hatten die Jamari Leo dabei oder die Laura Helena.
Sehr cool.
Die man vielleicht nicht jeden trifft. Und das ist in einem super netten Ambiente, großartig zum Networken. Es gibt am Abend ein Happy Hour mit Getränken, wo man wirklich auch mit den Leuten einfach quatschen kann. Und das Schöne ist, es haben sich sehr viele Projekte und Ideen und Kooperationen aus diesen Sachen ergeben. Und jetzt schauen wir, dass wir dieses Jahr noch eine Spur größer und schöner gestalten. Und ja, that's the plan.
That's the plan. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Warte mal, wann ist die? Hast du, glaube ich, schon gesagt, oder?
Am 13. und 14. Mai.
13. und 14. Mai.
Pixel-power.at gibt es die ganze Info.
Genau, ist auch verlinkt in die Shownotes.
Genau, super.
Cool. Ich freue mich. Vielleicht wird da irgendwie ein Teil davon sein.
Ja, das würde mich sehr freuen.
Hint, hint. Cool. Pixel Power. Sehr fein. Also du machst weiterbildungstechnisch nicht wenig. Sowohl dein Wissen weitergeben, aber auch dein Wissen selbst anreichern.
Genau. Ich finde, das ist wichtig, weil wenn man sich nicht weiterentwickelt, wird es entweder fad oder man kommt aus der Mode, weil irgendwer besser wird. Und dementsprechend Weiterbildung stört nicht.
Ja, nein, gar nicht. Gar nicht. Vorbilder, gibt es bei dir irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, das sind die, die mich zur Fotografie braucht haben oder an denen ich jetzt festhalte oder wie auch immer?
Natürlich habe ich Vorbilder wie jeder auch, aber nichts, wo ich jetzt gesagt habe, wegen dem bin ich Fotograf geworden. Sondern aber Leute, die ich einfach sehr cool finde, entweder persönlich oder als aus fotografischer Sicht. Ich fand den Oliver Rath immer sehr, sehr cool, weil der hat sehr, sehr edgy Sachen gemacht, also jetzt nicht die klassischen schönen Fotos, sondern immer irgendwas mit eine Bildaussage dabei. Ich finde, wen finde ich denn noch toll? Paul Ripke ist für mich natürlich ein großes Vorbild. Ich finde den einfach so cool. Der hat es geschafft, sich sehr gut als Marke und als Institution aufzutun. Macht dabei aber auch großartige Fotos und ist ein sehr sympathischer Mensch. Das ist so Ziel, ja, irgendwann einmal auf diese Richtung kommen. Ich finde, man sollte sich immer relativ hochgestochene Ziele stecken.
Ja.
Dann geht zumindest irgendwas weiter. Und und dabei sympathisch und menschlich bleiben kann, ist nie verkehrt. Und halt im Photoshop-Bereich, also so Leute wie der Matthias Schweighofer oder Laura Helena, die sind halt einfach super talentiert und haben es halt drauf. Ich habe früher relativ viel gerne mit Photoshop herumgespielt und experimentiert. Heute versuche ich das weniger zu machen, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Du weißt, wie das ist mit Familie, Job, Freizeit und sonstiges
hinzubringen.
Da hat man halt nicht mehr die Zeit und Muße, sich ein ganzes Wochenende einzusperren und ein einzelnes Bild zu bearbeiten. Das heißt, das ist so ein Bereich, den ich gern abgebe, beziehungsweise wo ich mich halt auch im Minimum im Moment konzentriere und keine großen Composings mehr bastle. Was ich persönlich leider schade finde, aber was sich halt einfach sonst zeitlich nicht mehr machen lässt.
Ja, das stimmt. Aber andererseits schaut man dann quasi im Gegenzug, dass halt beim Fotografieren umso besser wird.
Genau, dass man richtig hinkriegt, wie gehabt, und dass es wirklich halt out of cam schon ansprechend ist und dann wirklich noch den letzten Schliff braucht. Was halt auch schön ist, wo man sich auch Herausforderungen stellen kann.
Ja, definitiv. Definitiv. Also kann man eindeutig sagen, es müssen nicht immer die, keine Ahnung, Bressot und Sebastian Salgado und so sein, sondern es sind da wirklich quasi Leute, die man eigentlich nur angreifen kann, die meisten halt.
Ja, das finde ich auch immer sehr sympathisch. Also ich finde es immer toll, wenn man Vorbilder hat, die man halt dann auch irgendwann mal trifft und reden kann und merkt, das sind halt Menschen wie du und ich, und die sind meistens dann, die Erfolgreichen sind dann meistens eh total offen und freundlich und reden mit dir und erzählen dir alles, was du wissen möchtest oder wie sie hingekommen sind, weil sie eh wissen, sie machen sich jetzt selber den Job nicht kaputt. Es hat jahrelang gedauert, bis sie dort sind, wo sie heute sind. Und das wird ein Neuling, unter Anführungszeichen, jetzt nicht in 5 Minuten dir kaputt machen können. Und ich finde, das ist etwas, was bei uns teilweise ein bisschen schade ist. Also du hast gerade in Amerika oder in anderen Ländern oft dieses, wir helfen zusammen, wir arbeiten an geilen, geilen Projekten und man vergönnt den anderen was. Bei uns ist es nach wie vor, gerade auch in der Fotografie, immer so ein bisschen diese Neidgesellschaft, ja, na, der kann eh nichts und der macht nichts und ja, und der, wenn ich die Leute hätte, könnte ich die Fotos auch machen, oder wenn ich das Equipment hätte. Ja, bitte, hier borgst du aus und schaust, das Foto zusammenkriegst, ja.
Genau.
Mir wäre lieber, irgendwer kommt mit einer coolen Idee zu mir und sagt, komm, probier mir doch, weiß ich, was Verrücktes zu machen. als dass man sich dauernd gegenseitig irgendwie Mari redet und nichts gönnt.
Ja, das stimmt leider absolut bei uns. Aber drum machst du sowas wie die Pixelbauer oder Workshops oder bist du
Also
auf
das
Social
Kleine ist
Media
sehr wichtig. Es gibt
unterwegs?
natürlich auch unglaublich viele Kollegen, die super drauf sind, mit denen man echt coole Sachen machen kann. Aber wenn man halt so auf die klassischen Foto-Events geht, also keine Ahnung, so empfinde ich das ab und so, gibt es sehr viele Eigencremer. Ja? Da glauben halt jeder, entweder aus Unsicherheit oder weil sie wirklich so überzeugt sind, dass sie die Besten sind und nichts mehr lernen müssen und mit niemandem reden müssen. Und ja, und wundern sich dann, warum sie halt nicht ganz so erfolgreich sind und sind dann grantig, dass andere was mehr verdienen oder besser.
Ja, das stimmt leider viel zu oft. Aber man kennt eben gerade jetzt, wenn man sich ein bisschen so umhört, dass da durchaus auch bei der jüngeren Generation, ich meine, ich würde nicht allen Älteren sagen, dass das nicht so sind, aber die hören da wahrscheinlich eh nicht zu, also ist auch wiederum nicht so tragisch. Aber gerade so im jüngeren Umfeld merkt man, dass da jetzt sehr viel sich eher öffnet.
Das finde ich auch ganz toll. Das Problem ist, ich denke immer noch, ich gehöre zur jungen Generation, ich bin leider inzwischen auch etwas älter geworden, immer wieder feststellen muss, aber geistig jung geblieben und ich identifiziere mich viel lieber mit meinen jungen Kollegen, als mit irgendwelchen Alteingestaubten, die seit Ewigkeiten dasselbe furchtbare Bild machen. Es gibt coole Dynamiken. Also wir haben bei uns in Wien das Foto-Buddies-Treffen, da kommen immer sehr viele coole Leute zusammen, das regelmäßig organisiert wird. Es gibt in Graz, glaube ich, Fotonexus von der Katie und ein paar Kollegen. Also das sind wirklich auch so Eigendynamik-Sachen, die sich entwickeln, wo coole Leute zusammenkommen, um coole Sachen zu machen. Und das finde ich mehr als unterstützenswert und ganz, ganz toll.
Ja, sicher genauso. Sicher eindeutig genauso. Sehr cool. Sehr cool. Das wird schnell. dann auf deiner Webseite jetzt nämlich, weil ich gerade noch schau gesehen, du machst da noch Sport und Fitness. Inwieweit ist da so der Lifestyle-Charakter, so der Antrieb? Was man heutzutage, wenn man auf Instagram nicht Lifestyle so die Fotos dafür schreibt, dann ist ja kein Foto so ungefähr.
Der Fitnessbereich hat sich jetzt eingebürgert. Also da ich viel esse, koche und sonstiges und vor dem Computer sitze, weil man ja dann doch relativ viel retuschiert und kommuniziert und viel im Sitzen macht, habe ich einen Ausgleich gebraucht und bin jahrelang irgendwie ins Fitnesscenter gegangen, habe mich dort ein bisschen bewegt und habe gedacht, es geht was weiter und bin eigentlich immer nur blau geworden. Und meine Frau hat jetzt dafür gesorgt, dass wir uns gesund ernähren und hat CrossFit für uns entdeckt. Das ist eine anstrengende Form des Fitnesscenters. Also gibt es so Gruppen mit Trainern, wo du wirklich jedes Mal bis an dein Limit gehst und dich fragst, warum machst du das eigentlich? Aber habe entdeckt, dass das genau das ist, was ich brauche. Und dann gehst du dort zwei, dreimal die Woche hin, machst es konsequent und tust nicht gemütlich 5 Minuten am Stepper und denkst, du hast dann Sport gemacht. Ja. Und aus dieser Connection, aus diesem Umfeld hat sich halt dann eben dieses Fitness-Photography-Bereich auch ein bisschen ergeben. Erstens, weil die Typen und Mädels dort einfach unglaublich durchtrainiert sind. Das heißt, die ersten paar Fotos waren einfach cool. Machen wir mal ein paar Poser-Fotos für euch, weil es einfach super ausschaut. Ja.
Ja.
Also wir bei uns in der Box, also so ein CrossFit-Gym, gibt es einige Leute, die schauen aus wie Wolverine aus dem Film. Ja, durchtrainiert. Ich meine, das gibt es in echt nie. Und dann steht der da vor dir und macht... Und das schaut einfach geil aus. Und das wirklich cool umzusetzen, fotografisch ist natürlich super, weil da brauchst du nichts auftauschen, nichts
Photoshop, ja.
So.
Ja.
Und das ist halt natürlich auch eine coole Nische, wo man auch wieder reinkommt. Also so Fitness-Photography oder Lifestyle oder wie man es halt nennen möchte, ist halt auch so ein Markt. Da geben Leute viel Geld dafür aus, dass sie ihren Körper in Form halten. Und die freuen sich natürlich dann, wenn sie coole Fotos davon haben.
Ist cool. Und so kriegt man wahrscheinlich den Antrieb, dass man ein bisschen was
braucht. Genau, meine Frau will ja jetzt, wo ich hin möchte. Also ich meine, ich werde das leider in meinem Alter nicht mehr ganz schaffen, aber ein bisschen umformen den Körper kann man immer.
Ja, da geht noch was sozusagen.
Relativ lustig, einer der Punkte, warum das bei mir dann auch tatsächlich gelandet worden ist. Wir haben bei der ersten Pixel Power den Gary Frank als Speaker gehabt. Der ist auch ein super sympathischer Typ und sehr erfolgreich in dem, was er macht. Und er hat einen coolen Vortrag gebracht, was halt wichtig ist für einen Fotografen. Ich glaube, Punkt 5 von seinen 5 Punkten war halt Fitness. Weil es stimmt, wenn du einen ganzen Tag Shooting hast von 9 Uhr früh bis 10 Uhr abends und sei es jetzt ein Katalog oder sei es Models für Setcards oder was auch immer fotografierst, das ist durchaus anstrengend. Und da kannst du es dir nicht erlauben, dass du halt dann am 3 Uhr Nachmittag sagst, so super Mädels, mich freut es nicht mehr, ich kann nicht mehr oder halt nicht mehr ganz so da bist. Und das war halt wirklich ein ausschlaggebender Punkt, wo man dachte, ja, eigentlich hat er recht, wenn man immer müsste über Fitness arbeiten, weil das war halt bei mir immer so ein bisschen eine Schwachstelle. Und meine kleine Tochter, die hält mich natürlich auch auf Trab und mit der möchte man halt mithalten können. Und dementsprechend ist jetzt halt unser Leben gesünder geworden und die Fitness ein bisschen ein zentraler Teil davon geworden. Und ja, macht Spaß. Also der Einstieg ist furchtbar. Ja? Also
Oh ja.
Schweinehund bekämpfen ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn man da mal dabei ist und die ersten Fortschritte merkt und gerade beim CrossFit hat man auch dieses Community-Feeling. Das ist, finde ich, ist recht wichtig, dass man sich gegenseitig pusht, dass man wieder hingeht, dass man jetzt sagt, na, dann gehe ich heute nicht mehr, es regnet oder so, sondern dass man halt gerade deshalb geht. Und ja, geht was weiter. Ich bin noch meilenweit entfernt von dem, wo ich hin möchte, aber zumindest mal am Weg.
Wie schon gesagt, das Ziel muss man sich hochstecken, dass man
finde ich,
weiß, wo es hingeht. Sehr cool. Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, irgendwann zwischendrin so Instagram und Facebook ist total wichtig für dich. Fangen wir mal an, erst mit dem Instagram-Account. Wie findet man die denn auf Instagram?
Instagram.com/pixelkoma. Also unter dem Namen findest du dich natürlich fast auf allen Plattformen. Ich finde es wichtig, wenn man einfach sich super einfach connecten kann und wenn man konsequent ist und wenn man das halbwegs gescheit macht, auch relativ schnell eine Reichweite aufbauen kann. Ich bin jetzt bei weitem von dem entfernt, was einige Kollegen sich an Reichweite und Likes und Dings aufgebaut haben.
Ja.
Nutze das aber halt teilweise unterschiedlich. Also wenn du dir anschaust, Kollegen wie Kevin Hollywood oder sonst irgendwas, die sind dadurch berühmt geworden. Die nutzen das sehr, sehr effizient, um Kunden zu generieren, um präsent zu sein, um ihre Marke zu forcieren. Bei mir hat das eigentlich als Nebenerscheinung, ich machte das gerne. Ich war halt immer gerne in der IT-Welt unterwegs und habe halt mit allen Social-Media-Kanälen gespielt und fand Instagram toll, gerade als Fotograf. Und habe das jetzt nicht so rigoros nach einem Redaktionsplan betrieben, wie die das machen, sondern poste halt das, was bei mir passiert. Also regelmäßig Fotos von dem, was ich mache oder wo ich bin oder lustige Street-Art-Sachen. Das heißt, ich weiß ja wohl, wo die Fehler in meinem Account sind. Ja? Wenn ich jetzt einen Reinkarten-Account für meine Essensfotografie hätte und das konsequent betreiben würde, hätte ich, glaube ich, in kürzester Zeit viel, viel mehr Follower.
Ja.
Aber für mich ist das so ein bisschen ein Ausgleich auch behind the scenes. Da muss nicht jedes Foto perfekt sein, ja, da kann es auch mal ein Schuss genau sein.
Ja.
Und ich brauche keine 3000 Millionen Follower, sondern es reichen mir die 100 richtigen, weil wenn die mich dann tatsächlich buchen oder die halt irgendwie Kontakte für mich haben, die interessant sind, das sehen, was ich mache, dann ist mir das lieber, als wenn ich jetzt in, keine Ahnung, Asien 100.000 Follower habe. Was natürlich schön ist und was fürs Ego super ist, wenn man 10.000 Likes kriegt.
Ja.
Aber was für die Praxis dann irrelevant ist, ja.
Das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bist du auf Facebook auch?
Ja, auch unter facebook.com/pixelkoma bin ich zu finden. Ich tue mir die meisten Neuerscheinungen in Social Media und sonstigen Welten immer gleich unter Namen reservieren, weil
ja,
ich
ist vernünftig.
Und schaue, was sich tut. Und dann, wenn halt dann doch mein Kanal länger bestehen bleibt, dann hat man den zumindest unter seinem Namen.
Ja.
Das ist halt auch der Vorteil unter Pixelkoma, das ist ein relativ uniker Name, also da habe ich noch keine Konkurrenz gefunden. Da tut man sich leichter, als wenn man der 100. keine Ahnung, Thomas Müller ist, wo man sich um den Namen streiten muss.
Ja, das stimmt.
Und ja, also ich probiere gerne Sachen aus. Das Einzige, mit dem ich mich bis jetzt noch nicht anfreunden habe können, ist Snapchat. Ich weiß, das ist cool und das ist hip und da sind 10.000 Leute drin, aber...
Ich habe es eine Woche, glaube ich, probiert und dann war es wieder.
Ja, mir fehlt die Zeit, das zu konsumieren, weil ich folge dort tausenden Leuten und ich kann mich nicht den ganzen Tag hinsetzen und das Leben anderer nachverfolgen. Das ist zwar schön, wenn ich krank im Bett liege oder so, aber die Zeit habe ich nicht. Und ich vergesse immer, die einzige Zeit, wo ich dran denke, ist, wenn ich in der Badewanne liege oder wenn ich im Klo sitze, denke ich mir, eigentlich Snapchat könnte ich ja wieder machen. Dann denke ich mir, na, vielleicht nicht ideal.
Ja.
Und dementsprechend, weil ich kann damit nichts anfangen. Also der Content ist ja nach 24 Stunden wieder weg. Das heißt, du baust dir da nichts auf, was du irgendwann nie wieder verwenden kannst. Du weißt, ja, also ich gebe es zu, ich bin zu alt für Snapchat.
Yay. Hast du Instagram Stories schon probiert?
Ja, aber auch da vergesse ich oft, dass ich da was mache. Also mein Instagram-Verhalten ist, glaube ich, nicht das Klassische, ich sehe was und fotografiere es. Das ist zwar ab und zu, wenn irgendwas Cooles passiert oder ich wo bin, aber ich poste halt dann doch Bilder, wenn es sich zeitlich bei mir gibt. Ja? Also das heißt, ich mache die Fotos, nicht direkt in Instagram poste das, sondern ich mache halt die Fotos, wie es passiert. Und wenn ich dann Zeit habe und irgendwo in der U-Bahn hinfahre und mir denke, ja, jetzt könnte ich was posten, dann nutze ich diese Downtime, um halt meine Facebook-Accounts und Instagrams zu befüllen. Dementsprechend bin ich halt auch nicht ganz so der Stories-Typ. Sollte ich öfter nutzen, ist nämlich echt ein cooles Feature.
Voll.
Aber es hat sich bei mir noch nicht zur Gewohnheit gemacht.
Das stimmt, kann ich genauso unterschreiben, bei mir ist auch so. So immer wieder so, ah, jetzt wäre es
Ja,
irgendwie cool. Und,
brauchst ja, wenn du das wirklich gescheit machen willst, brauchst du jemanden, der sich darum kümmert. Du brauchst einen Kollegen, der für dich Social Media macht.
in Wahrheit, ja.
Weil du musst, also wenn du das wirklich professionell machst, musst du ja dich verkaufen oder was du machst. Das heißt, du brauchst jemanden, der dich filmt, während du das Fotoshooting machst oder
Genau.
irgendwas machst, oder Vorträge erzählst, der regelmäßig postet, der auf alle Sachen antwortet, der networkt. Das ist ein Fulltime-Job, darum gibt es ja Social Media Berater und weiß nicht was alles in dieser Welt. Aber ja, A, mache ich das zu gerne selber und B, wenn man das gescheit machen will, ist das ja mit relativ hohen Kosten dann verbunden. Und ja, das zahlt sich bei mir halt noch nicht aus.
Ja, das kenne ich, das Problem, sagen wir mal so. Cool. Haben wir irgendwas vergessen? So einmal Online-Präsenz, wo du bist, wo man Fotos von dir sieht, so wie 500px zum Beispiel oder.
500px bin ich auch unter Pixelkomma zu finden, unter DeviantArt. Das war, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
Ja,
ist
das
eine.
kenne ich nur, aber ich glaube, da war ich nie richtig drauf.
Das war irgendwann mal die coolste Plattform, die es gab vor 10, 20 Jahren, wie das Ganze begonnen.
Ja.
Und da bin ich teilweise auch noch immer aktiv. Das war auch die erste Plattform, wo ich Kontakte in die Fotografiewelt und mit Kollegen geknüpft habe, wo ich dann so mich gepusht gefühlt habe, bessere, coolere Sachen zu machen. Und nein, das war's. Also Instagram und Facebook sind meine Hauptkanäle. Ich tue ab und zu ein bisschen twittern und auf 500 Pixel halt Fotos posten, aber für mehr bleibt eigentlich keine Zeit.
Irgendwann muss man ja dazwischen auch noch wegen
Also,
arbeiten und Geld verdienen und
neben der Konferenz organisieren, neben dem Rezeptblog weitermachen,
ja.
neben Workshops halten, es bleibt einfach überhaupt keine Zeit für sowas. Also,
Ja.
ich würde gerne mehr machen, aber ja.
Genau, irgendwann gibt es das richtige Leben dann auch
Das ist halt, man darf nicht vergessen,
Ja.
dass man tatsächlich noch lebt nebenbei.
Genau. Ja, sehr cool. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, neben 100.000 Online-Präsenzen, die wir jetzt haben?
Genau. Nein, ich glaube, das Wichtigste mal durch. Was tut sich bei dir? Gibt es irgendwas, was man von dir wissen sollte, was sich in nächster Zeit Wichtiges tut?
Gibt es das bei mir? Ja, ich bin in 2 Wochen wieder mal bei Video to Brain. Da
Cool.
nehme ich wieder großes Photoshop für Designer Weekly auf.
Sehr, sehr schön. Liebe Grüße an die Barbara.
Das werde ich ausrichten. Und mit der Laura Helena steht was am Programm.
Cool, sehr, sehr schön.
Und was sonst noch? Ja, also einen kleinen großen Workshop mache ich, aber der ist noch sehr jung. Das sieht man zwar auf meiner Webseite schon was, aber das Video war noch nicht so
Also,
breit treten.
werde ich dann gleich stalken gehen.
Genau, jetzt habe ich es eh gesagt. Ja, das wird ganz spannend. Genau. Und sonst, ja, tut es eigentlich einiges. Und gerade das Podcast-Projekt ist natürlich auch sehr, sehr genial. Und da einfach.
Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in der Realität und nicht nur online wieder.
Ja, das war
Ich glaube,
überhaupt ein
beim
guter Plan.
nächsten Workshops und Sachen ergibt sich sicher irgendwann die Möglichkeit.
Genau, das hoffe ich auch. Na cool. Also, dann danke, dass Teil von meinem Podcast sein hast können, dass du Zeit
Danke,
gefunden hast.
vielmals, dass du mich dafür auserkoren hast.
Ja, cool. Und dann an die Zuhörer. Verabschieden wir uns jetzt ganz höflich und förmlich. Na, ganz normal einfach. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ciao.